Guten Morgen zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich, freue mich, dass ihr da seid. Ja, wir haben heute Morgen ein sehr interessantes Thema. Es geht um die Frage nach der Liebe oder wie ein Versager eine Chance bekommt. Ich lese den Text vor aus Johannes 21, Vers 15 bis Vers 19. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und spricht zu ihm: Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er andeutend, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Ich möchte noch mal mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Und ich möchte dich jetzt herzlich bitten, segne du mich als Redner, segne du alle Zuhörer, segne bitte dein Wort, dass es in Vollmacht, in Kraft doch das ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Amen. Ja, die Frage nach der Liebe oder die Chance für einen Versager. Ich erzähle mal ganz kurz die Vorgeschichte. Es war ja so, hier sitzen jetzt 7 Jünger zusammen und es waren insgesamt 12, die alle einen Beruf hatten, mitten im Leben standen. Und der Herr kam daher und ja, hat dann die einzelnen Jünger berufen. Und was haben die gemacht? Die kamen aus unterschiedlichen familiären Umständen, Zuständen, Berufen. Viele waren Fischer. Und dann haben die, wie zum Beispiel auch Petrus, haben die dann alles hinter sich gelassen, Vater, Mutter, Familie, und sind 3 Jahre vorher, haben alles verlassen und sind diesen Menschen nachgefolgt, Jesus Christus. Und in dieser Zeit, in den 3,5 Jahren, haben die unglaublich viel erlebt. Sie waren voller Hoffnung, sie haben erlebt, wie sie wurden, sagte der Herr zu ihnen: Lasst die Fische, lasst die Netze, alles zu Hause, ich mache euch zu Menschenfischern. Und so sind die losmarschiert und sind zu den Menschen hingegangen und haben erlebt, wie Gott, wie Jesus Christus diese Menschen verändert hat. Menschen, die keine Hoffnung hatten, denen hatten plötzlich Hoffnung gekriegt. Menschen, die krank waren, wurden gesund. Die haben unglaubliche Wunder erlebt. Ja, und dann kam, die waren total erfüllt. Hatten ihre ganze Hoffnung auf diese eine Person, denen sie nachgefolgt waren. Vieles erlebt. Aber dann passierte Folgendes. Dann kam, er hatte das ihnen schon gesagt, dass für ihn mal eine schwere Stunde kommen würde, dass er aus dem Leben genommen würde. Mit 33 Jahren. in den besten Kräften, mit dem besten, im besten Alter, in der besten Zeit. Das konnten die nicht glauben. Petrus sagte dann ja sofort, das widerfahre dir bloß nicht. Ja, aber dann erlebten sie, wie er gefangen genommen wurde, wie er gegeißelt wurde, dieses ganze Märtyrertum, das hat er, haben die alles miterlebt. Und zum Schluss diesen grausamen Kreuzestod. Alle Hoffnung, die sie hatten, war dahin. Und nun, an den sie geglaubt, dem nachgeforscht haben, alles aufgegeben hatten, der war plötzlich nicht mehr da. Und dann, was macht der Mensch dann? Kein Vorwurf an die Jünger. Da sitzen die sieben dann nun zusammen und besinnen sich auf das, was sie früher mal gemacht haben. Was konnten sie gut? Zurück zum Anfang. Zurück zu dem, was sie bisher immer erfolgreich gemacht haben. Sie waren Fischer. Also gehen wir wieder fischen. Die ganzen Aufträge, geistlichen Aufträge, das war alles, die Hoffnung war dahin. Es war nichts mehr da. Ja. Da sitzen die da und dann sagt Petrus, ich gehe fischen. Und die anderen sechs sagen auch, wir kommen mit. Packen sich ihre Boote, gehen an den See Genezareth. Der ist ungefähr 220 Meter unter dem Meeresspiegel. Und fahren los und rudern los. Und dann kommen die nachts wieder. Also am frühen Morgen. Sind nachts losgerudert, weil man nachts Fische fängt. Nachts ist der beste Zeit, um Fische zu fangen. Und dann sehen die und nichts gefangen. Sie haben gesagt, wir gehen wieder zurück zum Anfang. Da, wo wir bisher immer erfolgreich waren. Ja, und dann war da nichts. Plötzlich ist da nichts. Netze leer. Und dann sehen sie da eine Gestalt am Ufer. Der ruft ihnen zu, fahrt noch mal raus, werft das Netz auf die rechte Seite. Nichts ahnend tun sie das und dann erleben sie was. 153 Fische sind im Netz, interessant, machen den Fang ihres Lebens. Und da dämmerte es ihnen plötzlich und sagten sie, Menschenskinder, das kennen wir doch her, kennen wir doch irgendwo her, da hat uns doch schon mal jemand. Wir waren doch schon mal so erfolglos gewesen und dann sagte genau diese Person, werfet die Netze auf die andere Seite aus. Und dann mussten andere Jünger noch kommen und mussten mithelfen. Tja, und dann ziehen sie die Netze ans Land und dann sagt diese Person, kommet her, frühstückt. Sie kommen dahin. Der Tisch ist bereitet, ein Fisch liegt schon da, gebraten, ein Feuer brennt. Sie waren ja durchfroren, sie waren vielleicht durchnässt. Und in dem Augenblick war ihnen klar, wer vor ihnen stand. Sie erkannten ihn. Tja, und nun beginnt die Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Interessant, dass der Herr mit einer Person jetzt ins Einzelgespräch geht. Aber bevor er dieses Einzelgespräch führt, ist interessant, dass diese Person zunächst erstmal sich stärkt. Dass diese Person sich erstmal vernünftig frühstückt. Dass diese Person sich erstmal aufwärmt. Petrus. Ist noch nicht lange her gewesen, ein paar Tage. Ja, da kamen dann diese Kriegsknechte und Petrus dann vollmundig, als der Herr ihnen gesagt hatte, dass er in den Tod müsste, dann gesagt hat, das widerfahre dir ja nicht. Ja, und dann kam die Gefangennahme und dann kamen die Kriegsknechte und Petrus da mit dem Schwert wollte dem Knecht des Hohenpriesters da einen Kopf kürzer machen, hat den aber nicht richtig getroffen, sondern nur das Ohr. Und dann setzt der Herr das Ohr wieder ran und der Herr wird gefangen genommen. Petrus forcht von Ferne. Da kommt da so eine Frau, ein Jünger macht ihm dann noch das Tor auf und dann beobachtet er, wie der Herr verhört wurde. Sieht er das? Da war übrigens auch ein Feuer. Feuer, wo Petrus sich dran wärmte, wo die ganzen Soldaten sich dran wärmten. Da war derjenige, Jesus Christus, der jetzt geschlagen wurde, der gegeißelt wurde. Petrus guckte das aus sicherer Entfernung, das Schauspiel mit an. Da kommen dann so drei Personen auf ihn zu. Ach, dich kennen wir doch. Du warst doch dabei, ich war doch dabei bei meinem Verwandten, als du dem das Ohr abgeschlagen hast. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich nicht. Bis dann irgendwie so eine Frau da noch ankam. Ach, genau dich erkenne ich. Ich doch nicht. Er verwünschte sich. Er verleugnete, dass er Jesus Christus kennen würde. Und dann lesen wir eine interessante Stelle, Matthäus 22. Und dann wird Jesus abgeführt und sieht den Petrus. Und da steht Vers 61. Und der wandte sich um, der Jesus, und sah Petrus an. Was war das für ein Blick? Das war das für ein Blick. Dem Augenblick, wo er ihn dreimal verleugnet hatte, der hat ihm gesagt, dreimal wirst du mich verleugnen, ehe der Hahn kriegt. Und jetzt wird er weggeführt, der Herr, und dann sieht er den Petrus an. Diesen Blick, dieser durchdringende Blick, kein Wort, nur der Blick. Und nun lädt der Herr ihn zum Frühstück ein. Und stellt Fragen. Ich möchte gerne über vier Punkte sprechen. Zum einen möchte ich sprechen über die gestörte Beziehung und die Frage nach der Liebe. Ich möchte sprechen zweitens über die Klärung, Wiederherstellung einer Beziehung und drittens den Auftrag und Aufgaben einer neuen Beziehung in einer neuen Beziehung und viertens die klaren Anweisungen und die Hierarchie in einer Beziehung. Es geht hier um Beziehung. Ich habe euch eben die Geschichte erzählt, die Historie, die 3,5 Jahre. Und dadurch ist eine Beziehung entstanden. Eine Beziehung zwischen den Jüngern, zwischen Petrus und dem Herrn. Und diese Beziehung hat einen Knacks gekriegt. Diese Beziehung war übrigens sehr, sehr inniglich. Der Herr hat sich ihnen vollkommen geoffenbart. Er hat ihnen kein Geheimnis, hat er ihnen vorenthalten. Er hat alles, er hat das Innere nach außen gekehrt. Sie wussten, wo sie bei ihm dran waren. Und sie konnten, als sie ihm nachgefolgt sind, hat ihnen nie was gemangelt. Sie haben seine Größe erlebt. Und nun war durch diese Verleugnung eine Beziehungsstörung entstanden. Und diese Beziehungsstörung hatte weitreichende Folgen. Man würde sagen, was ist das jetzt für ein Mensch, der in der schwersten Stunde seinen Herrn und Meister so im Stich lässt? Was geben wir darum? Keinen Pfifferling mehr. Und jetzt ist die Voraussetzung da, gefrühstückt, warme Atmosphäre, nicht irgendwie mal so nebenbei beim Rausgehen mal eben, das wollte ich dir schon immer mal gesagt haben, sondern eine Atmosphäre schaffen, wo man miteinander reden kann. Und diese Atmosphäre war da und nun geht es darum, die gestörte Beziehung wiederherzustellen und es kommt die Frage nach der Liebe. Es werden jetzt nun drei Fragen gestellt, drei Fragen nach hast du mich lieb? Zunächst erstmal vielleicht noch die Anrede. Interessant, dass der Herr dreimal den Petrus nicht mit Petrus anspricht, sondern seinen alten Namen. Sein alter Name war Simon. Simon. Und der neue Name war Petrus. Wir erinnern uns an die Stelle, wo der Herr gesagt hatte, und auf diesen, du sollst nicht mehr Simon heißen, sondern du sollst Petrus heißen. Auf diesen Felsen werde ich mein Haus bauen. Von diesem Petrus, von diesem Orientierung, Christus der Fels und Petrus sollte da mitarbeiten, da war plötzlich nichts mehr zu spüren. Also er musste wieder zurück, so wie er in den alten Job wollte, musste er in den ursprünglichen Petrus, das bist du ja gar nicht, sondern ich muss dich jetzt mit dem alten Namen ansprechen. Die jungen Leute kennen alle diese fünf Kürzel HDGDL. Das heißt, wenn man eine SMS verschickt, macht man ja heute auch kaum noch, aber dann hat man immer zum Schluss geschrieben HDGDL, das heißt, hab dich ganz doll lieb. Und dieses hab dich ganz doll lieb ist ja ganz schnell, kann das ja zu einer Floskel werden. Dann gibt es eine Inflation des Wortes. Irgendwann ist das hinterher mehr, nichts mehr wert. Dann ist das nur noch eine Hülse. Hab dich ganz doll lieb. Ja, das sagt man zu jemandem, zu dem man eine Beziehung hat. Aber wenn die Beziehung gestört ist, jetzt hätte ja Petrus, jetzt stellt Petrus der Herr ihm die Frage mit dem alten Namen und fragt ihn, hast du mich mehr lieb als diese? Das meinen einige Ausleger, ob es nun die Fische waren oder ob es die Jünger waren. Also das kann man so stehen lassen, aber das Alte waren nämlich auch die Fische. Das war sein alter Beruf, kann man verstehen. Oder Petrus, glaubst du, dass du mich mehr lieb hast, auch wie diese Jünger, die jetzt gerade bei mir sind. Jetzt stellt er ihm die Frage, hast du mich mehr lieb? Hast du mich lieb? Jetzt hätte Petrus sagen können, HDGDL, hab dich ganz doll lieb. Und die Sache wäre dann in Ordnung gewesen. So einfach macht sich der Herr das nicht. Das ist einfach ein Prinzip der Gründlichkeit. Der Gründlichkeit, wenn etwas nicht in Ordnung ist, wieder in Ordnung zu bringen. Und das bedarf etwas. Und beim Forschen dieses und beim Vorbereiten dieses Abschnitts muss ich euch jetzt etwas weitergeben, was ich hochinteressant fand, was aber eine tiefe, tiefe Bedeutung hat. Das kommt jetzt nicht von mir, das haben kluge Leute entdeckt, Ausleger. Und zwar geht es in den ersten drei Fragen, hast du mich lieb? Geht es zweimal in den ersten beiden Fragen, die der Herr stellt, um das griechische Wort von Liebe, agapao. Und die drei Antworten, du weißt, dass ich dich lieb habe, wird das Wort phileo genommen. So, was hat das für eine Bedeutung? Tiefe Bedeutung. Ich will dich das mal kurz erklären. Das hat nämlich jetzt auch was mit uns zu tun. Das werdet ihr sofort feststellen. Die ersten beiden Fragen, die der Herr stellt, gebraucht er das Wort agapao. Agapao bedeutet so viel bedingungslose göttliche Liebe. Hingabe. Das bedeutet Hingabe. Und Petrus antwortet jedes Mal mit dem Wort Phileo. Das bedeutet so viel wie brüderliche Liebe, freundschaftliche Zuneigung. Merkt ihr den Unterschied? Einmal die bedingungslose göttliche Liebe, sprich die Hingabe, und auf der anderen Seite die Antwort der Zuneigung. Ja, ich habe dich schon lieb. Ich habe eine gewisse Affinität zu dir. Ich mag dich. Zweimal stellt der Herr ihm diese Frage nach dieser göttlichen, bedingungslosen Liebe. Zweimal göttliche Liebe gegenüber brüderliche Liebe. Zweimal steht verbindliche, rückhaltslose Annahme und ein uneingeschränktes Ja gegenüber ein freundschaftlicher Sympathie und brüderlicher Liebe. Und hier passiert jetzt in diesen drei Fragen, passiert jetzt was. Beim dritten Mal stellt der Herr, geht er dann auf die Stufe von Petrus und stellt die Frage der Liebe nach dieser Zuneigung Phileo, ist die vorhanden? Ja, die war vorhanden. Ihr Lieben, das ist jetzt etwas Außergewöhnliches. Unser Herr hat alles gegeben, Tage vorher, hat sein ganzes Leben gegeben. Und dieser Petrus hatte komplett versagt, dreimal verleugnet, dreimal wieder diese Wiederherstellung, dreimal diese Frage nach der Liebe. Und jetzt müssen wir uns einfach mal die Frage stellen, übrigens, wenn wir dem Herrn nachfolgen, ist ja die Frage, Nachfolge bedeutet, haben wir festgestellt, Nachfolge bedeutet Menschenfischer. Erste Frage, sind wir Menschenfischer? Bist du Menschenfischer? Führen wir Menschen zu Jesus? Zweite wichtige Frage, die jetzt kommt, aus was für einem Motiv? Das ist die Frage des Motivs. Ist es das, wie dein Herr, wenn ich meinen Herrn betrachte, diese vollkommene göttliche Hingabe, göttliche Liebe, womit er mich geliebt hat? Ist das diese Antriebsfeder, die mich jetzt hier herantreibt und mich jetzt auch in dieser Nachfolge zu Menschenfischer macht? Denn nur wenn diese vorhanden ist, dann mache ich das aus Liebe zu meinem Herrn. Und dann sehe ich meinen Nachbarn, dann sehe ich meinen Arbeitskollegen, dann sehe ich meinen Schulkollegen, meinen Studienkollegen, dann sehe ich die Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammenkomme, mit der Brille meines Herrn. Weil der Herr sie uneingeschränkt mit der göttlichen Liebe liebt. Oder ist da bei mir nur eine Zuneigung? Bei Petrus war da jetzt eine Störung. Und diese Störung musste jetzt aufgehoben werden, indem dieses Mal klargestellt wird, Petrus, was ist mit der Hingabe? Was ist mit deinem Motiv? Wir kommen dann nochmal gleich drauf. Der Herr möchte von dir und von mir ein uneingeschränktes Ja, eine völlige Hingabe für ihn. Und ihr Lieben, alles andere ist wertlos. Ich könnte da jetzt, leider habe ich da überhaupt keine Zeit zu, aber ich möchte hier bei diesem Abschnitt bleiben. Ich erinnere nur an 1. Korinther 13, an das hohe Lied der Liebe. Tja, ich kann alles machen. Ich kann mich verbrennen lassen, ich kann mein Leben geben, ich kann mein ganzes Geld weggeben. Habe ich keine Liebe? Tönernes Erz, wie der Herr das alles beschreibt. Tönernes Erz, bin ich nichts. Bringt nichts. Das ist der Grund. Und jetzt müssen wir diese Frage, die müssen wir mit uns selbst und unseren Herrn, müssen wir die klären. Fühle ich das, dass mein Herr mich bedingungslos liebt? Kann ich dazu Ja sagen? So, und jetzt kommt meine Frage, ist diese automatische Hingabe auch bedingungslos? Oder ist das nur eine Zuneigung? Ist schon gut. Aber versteht ihr, der Herr möchte mehr. Und jetzt komme ich mal zu dem zweiten Punkt, die Klärung der die Wiederherstellung einer Beziehung. Und zwar, Christus ist nicht in die Welt gekommen, um die Edlen und Perfekten zu suchen, sondern Leute wie Petrus, wie dich und mich. Er gibt den Versagern eine Chance. Leuten, die mit sich nicht mehr im Reinen sind. Ich nenne euch mal ein Bibelwort, was Paulus genannt hat in Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben sind, als wir keine Sünder mehr waren. Steht das da so? Als wir noch Sünder waren. So, das ist der Zustand. Und Christus offenbarte seine Liebe. Er erweist seine Liebe. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Zwischen den drei Tagen der Verleuchtung, wo Petrus sich wärmte am Kohlenfeuer mit den Soldaten, dreimal ihn verleugnet hatte, stand das Kreuz und jetzt war wieder ein Feuer. Dazwischen stand das Kreuz. Und jetzt kommt der Herr zu ihm und sagt zu ihm, du Petrus, ich hab dich lieb. Ich liebe dich. Deine Schuld ist nicht das Ende unserer Beziehung. Es gibt eine Chance für einen Neuanfang, für Vergebung. Gott, ich habe die Kraft, dir neues Leben zu schaffen. Du wirst noch gebraucht. Aber dafür müssen wir eine grundsätzliche Frage klären. Die Frage, hast du mich lieb? Petrus, das Leben Petrus ist so facettenreich. Er war der Macher, er war der Vorangeher, er war derjenige, der alles mit, der aufs Wasser gehen konnte, der Glauben hatte, aber auch war derjenige, der versackte, wir werden in dem zweiten Vortrag darüber was hören, der dann, wo sein Glaube baden ging und er selber auch. Er war derjenige, du bist der Christus, der sagte, wer saget ihr, wer ich bin? Du bist der Christus. Und kurze Zeit später musste Gott zu ihm, der Herr zu ihm sagen, geh hinter mich, Satan. Diese Wechselbeziehung, das ist schon sehr ernst. Und so sind wir auch oft. Wir sind so einfach vielleicht auch so euphorisch, läuft alles prima. Aber dann kommt die Versuchung. Und dann sieht der Herr dich und mich und wir versagen auf der ganzen Linie. Wisst ihr, was ich hier mal behaupte? Ich habe die Bibel oft gelesen. Und ich habe das Alte Testament oft gelesen. Ich bin gerade im Buch der Richter dabei. Da waren so viele Versager dabei. Und trotzdem knüpft der Herr immer wieder an diesen Versagern. Weil er dich und mich so unendlich lieb hat. Weil er dich und mich für irgendetwas gebrauchen möchte. So wie Wolfgang uns das gesagt hat. Er hat uns Gaben gegeben. Warum nehmen wir diese Gaben nicht und dienen damit? Was steht dahinter? Was steckt dahinter? Und wir kommen immer wieder zu dieser Zentralfrage. Die Zentralfrage ist die Liebe. Also, der Herr nimmt sich seiner an, nimmt ihn beiseite, führt ein persönliches Gespräch und klärt die Vergangenheit. Und ihr Lieben, und hier kommen wir jetzt auch zu diesem Punkt der Wiederherstellung. Das Kreuz steht dafür, wo wir Vergebung empfangen haben. Und wir müssen zurück zum Kreuz, um Vergebung wieder zu erlangen, um wieder einen Neuanfang zu machen, um aktiv in der Nachfolge zu werden, um mit Hingabe ihm zu folgen. Und das muss in Ordnung gebracht werden. Und das ist genau der Punkt. Und den Punkt, den nimmt der Herr dir nicht ab. Der führt dich dahin. Der stellt dir das alles vor. Der sagt, ich habe alles bezahlt, aber du musst das schon selber machen. Du musst um Vergebung bitten. Du musst die Sache in Ordnung bringen. Guck mal, der Herr ist doch so gnädig. Der wartet jetzt nicht da so lange drauf, bis der Petrus zu ihm hinkommt. Oh Herr, ich muss noch mal irgendwas in Ordnung bringen. Sondern er kommt zu ihm hin. Und er kommt heute zu dir hin. Und sagt jetzt zu dir, Ecki, was musst du jetzt in Ordnung bringen? Ich hab dich lieb. Und ich stelle dir die Frage, hast du mich lieb? Und jetzt kommt der dritte Punkt, der Auftrag und die Aufgaben in einer neuen Beziehung. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Würdet ihr so einem Versager, so einem Taugenichts, der in dem entscheidenden Augenblick komplett versagt hat, ihm irgendetwas anvertrauen, zutrauen, mitgeben, Aufgaben geben? Die Aufgaben beginnen mit den Lämmern, dann mit den Schafen, weiden, hüten. Er kommt zu einem Auftrag und somit zu neuen Aufgaben. Da wird, und das ist ein hochinteressanter Gedanke, da wird aus einem Menschenfischer, Menschen zu dem Herrn zu bringen, übrigens, die Aufgabe hört nie auf, die hört im Himmel auf, aber nicht hier auf Erden. Das ist unsere bleibende Aufgabe, Menschen zu dem Herrn zu führen. Kommt jetzt eine neue Aufgabe hinzu, eine neue Dimension. Die Dimension heißt, sie zu weiden, sie zu lehren, sie weiterzuführen, sie zum Herrn zu führen, damit sie stark werden, nicht nur Menschen zu Gott zu führen, sondern sie dann weiterzuführen. Ich glaube, das ist eine der Aufgaben, die am meisten vernachlässigt wird heute. Menschen, die einmal zum Glauben gekommen sind, fragen wir uns mal, wo sind die, die sich haben taufen lassen? Die einfach mal gesagt haben, ja, wir wollen mit dem Herrn weitergehen. Wo sind sie? Sind sie gestärkt worden? Haben wir uns bemüht, sie in der Herde gute Nahrung zu geben, grüne Auen zu führen? Und diese Aufgabe kriegt nun ein Petrus. Petrus, es werden nicht andere Personen mit dieser Aufgabe vertraut. Jesus baut seine Kirche, seine Gemeinde mit Menschen, die Fehler gemacht haben, denen aber die Schuld vergeben wurde. Und so möchte er dich und mich auch gebrauchen und zu fragen, sind wir bereit, auch weiterzuführen? Sind wir bereit, Menschen, das ist ja die interessante Frage, Menschen, die die Frage gestellt haben, hast du mich lieb? Weide meine Lämmlein, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Das ist immer mit einer Aufgabe, mit einer Hoffnung verbunden. Nicht sagen, dann ist ja gut, sondern es geht gleich weiter. Und der letzte Punkt, der Herr gibt klare Anweisungen und klare Hierarchien in einer Beziehung. Wisst ihr, was der Herr auch hätte sagen können? Petrus. Das ist ja schön. Hüte deine Schafe. Die 6, die da jetzt gerade bei dir sind, hüte die. Petrus wird nicht zum selbstständigen Unternehmer ernannt. Und er soll auch nicht, der kriegt auch nicht den Auftrag, Petrus, gründe du jetzt mal eine Gemeinde, deine eigene Gemeinde. Der Herr ist und bleibt der Herr der Schafe und der Herr der Kirche und der Gemeinde. aber Petrus darf sein Mitarbeiter sein. Und ihr Lieben, das ist immer das, was wir manchmal gerne meinen. Ich, mir, meiner, mich. Alles dreht sich nur um mich. Das haben wir gemacht und. Dieser Zerbruch, diese Belehrung, diese Begegnung, die Frage nach der Liebe. Petrus wurde traurig, dreimal dieselbe Frage. Wenn wir dreimal, dann komme ich doch mit zu der Frage, glaubst du mir nicht? Hey, der Petrus war noch nicht so weit. Aber als er als diese dritte Frage, Phileo, diese Beziehungsfrage, Petrus konnte in dem Augenblick erkennen, ich bin noch nicht so weit in der ganzen Hingabe. Dafür habe ich jetzt so viel Dreck am Stecken gehabt. Dafür habe ich dich, Herr, verleugnet. Ich war nicht bei dir. Ich bin nicht der Fels gewesen. Deswegen Simon. Aber Herr, in deiner Gnade, ich schaffe es von mir selbst nicht. Aber du kannst mich verändern. Und diesen Auftrag hat Petrus dann wahrgenommen. Mit Schwächen, aber mit einer Verheißung. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Ich habe den Vers deswegen auch nochmal weitergelesen. Die Geschichte Petrus, wie gesagt, das ist nicht nur eine Stunde meiner Betrachtung wert. Die ist sowas von spannend. Aber hier wird ja schon sein Kreuzestod. Die Geschichte lehrt ja auch, dass er dann andersrum gekreuzigt worden ist unter Nero. Aber eins steht dann da, was wir gelesen haben. Folge mir nach. Ihr Lieben, Nachfolge Jesu. Wir haben jetzt den Unterschied gesehen. Wir sind Boten Jesu Christi. Wir sind Menschenfischer. Wir sind gleichzeitig sollten wir auch sein, die Menschen, die geführt worden ist, auch weiterzuführen. Dafür muss ich mich selbst auch damit beschäftigen. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Erst als diese Frage der Liebe geklärt ist, steht die Frage, kommt der Aufruf, kommt die Aufforderung, folge mir nach. Ist das nicht interessant? Ist doch spannend. Und ihr Lieben, an dieser Gretchenfrage wird sich alles drum drehen. Wir können uns noch so um Kopf und Kragen reden, was wir für fromme und tolle Leute sind. Die Frage nach der Liebe, die kannst du nur du und mit deinem Herrn kannst du die noch selber klären. Ich wünsche uns allen, dass diese Frage in diese neue Woche geklärt wird. Der Herr sucht Nachfolger. Der sucht Menschen, die in Hingabe mit ganzem Herzen folgen. Und er ist es wert und würdig. Amen.